Liebe Hörerin, lieber Hörer, schön, dass du da bist. Wenn dir der Wellbeing Code gefällt, dann unterstütze uns doch gerne mit einer Bewertung auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Einfach ein paar Sterne oder ein kurzer Kommentar, das dauert nur wenige Sekunden, hilft uns aber enorm. Und aktiviere doch gleich die Erinnerungsfunktion, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke dir und jetzt viel Freude mit der neuen Episode von The Wellbeing Code.
Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Episode von The Wellbeing Code. Heute widmen wir uns einem Thema, das sicherlich immer stärker ein Phänomen der Gegenwart wird. Das chronische Fatigue-Syndrom, auch CFS abgekürzt. Diese Erkrankung bringt eine tiefe, anhaltende Erschöpfung mit sich, die durch Ruhe allein nicht gelindert wird und das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen kann. Viele Betroffene erleben eine jahrelange Odyssee durch verschiedene Arztpraxen, bis endlich die richtige Diagnose gestellt wird, wenn überhaupt. CFS wird häufig erst spät erkannt, da es keine eindeutigen Marker gibt und die Symptome oft missverstanden oder auch anderen Ursachen zugeordnet werden. Ich freue mich sehr, heute Dr. Anna Fischer bei mir zu haben. Anna ist erfahrene Ärztin und Expertin für ganzheitliche Medizin und jemand, der aus eigener Erfahrung weiß, wie es ist, schwer krank zu sein. Ihre persönliche Krankheitsgeschichte hat sie dazu inspiriert, ihren medizinischen Ansatz zu überdenken und einen ganzheitlichen Weg zu gehen, aber dazu sicher gleich etwas mehr. Liebe Anna, super schön, dass du heute bei mir bist.
Hallo, liebe Julia, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ich bei euch sein darf und für diese tolle Firma, für diesen Podcast sprechen darf.
Ich möchte nun bewusst mit einer sehr persönlichen Frage starten, wenn du erlaubst, Anna. Auf deiner Website schreibst du nämlich sehr offen über deine eigene schwere Erkrankung. Wie hat dich diese Erfahrung persönlich geprägt und inwiefern hat sie deinen Weg als Ärztin verändert?
Wir haben da auch lange drüber nachgedacht, ob wir so persönliche Dinge teilen. Mir ist es aber eben sehr wichtig, weil ich 18 Jahre lang tatsächlich rein schulmedizinisch gearbeitet habe und selber durch meine Erkrankung die Erfahrung machen musste. Also ich habe sehr lange diese ärztliche Seite mit allen Schwierigkeiten gesehen in einem System, was sehr erkrankt ist, denke ich. Und habe dann aber andersrum die Erfahrung gemacht. Wie ist es als Betroffene? Du sagtest es am Anfang schon, oft ist es eine jahrelange Geschichte. Also ich bin auch mehrere Jahre und das selbst als Ärztin von Arzt zu Arzt, von Therapeut zu Therapeut. Und habe eben für mich gefühlt vor allen Dingen wenig Verständnis bekommen. Und bei mir ging es damals los durch eine Operation und ich glaube, einfach eine Fehllagerung in einer Operation, die Folgen hatte. Und ich war so schulmedizinisch geprägt, dass für mich damals gar nicht so, das war für mich überhaupt nicht denkbar, zu Heilpraktikern zu gehen, Mikronährstoffe einzunehmen. Mein ganzes Studium hat mich völlig dagegen geprägt. Und dieser eigene Weg und die eigene Hilflosigkeit hat dann bei mir dazu geführt, dass ich alles, was mir damals beholfen hat, angefangen habe, selbst zu erlernen. Also es war so ein bisschen eine völlige Umformung meines Lebensweges, meines beruflichen Weges und dann auch der Weg zurück in meine eigene Gesundheit. Und das ist im Moment, finde ich, eine Zeit, in der wir leben, die für beide Seiten so schwierig ist. Es ist eine Zeit, die für alle im Gesundheitssystem sehr schwierig ist, weil neben der hohen Belastung die Menschen immer klüger werden, immer mehr anfangen, sich selbst mit Themen wie Ernährung, Mikronährstoffe, Stress, Seele und so weiter zu beschäftigen, die überhaupt keinen Einzug gehalten haben in diesem großen Bereich Schulmedizin. Und die Ärzte werden immer weiter davon wegerzogen, sich dieser Ganzheitlichkeit zu widmen. Und ja, bei mir hat es 18 Jahre gebraucht und bin oder hoffe, dass ich auch andere Ärzte, Therapeuten ermutigen kann, so neue Wege zu gehen, weil es, ich glaube, ein ganz großer Teil von Heilung ist auch so die eigene Freude zurückzubekommen, wiederzufinden. das war für mich in der Schulmedizin, ich habe viele Jahre Chirurgie gemacht, innere Medizin gemacht, in Praxen gearbeitet und immer gesucht, wie funktioniert Heilung, und es dort nie gefunden. Und ich glaube, auch diese Enttäuschung darüber ist ein ganz großer Faktor, wie Krankheit entstehen kann. Und dieses Gefühl, als Patient nicht verstanden zu werden, ist ein ganz großer Faktor, der Heilung verhindert. Und ich denke, gerade bei CFS ist das ein riesiges Problem, dieses Nicht-Verstanden-Werden, immer wieder seine Beschwerden vortragen, immer wieder in der psychischen Ecke einsortiert zu werden. Und ich glaube, diese Hilflosigkeit macht die Erkrankung noch viel, viel schlimmer. Und das ist eben, was ich so in meiner Geschichte gelernt habe und was meine Medizin völlig verändert hat, die ich jetzt heute mache.
Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich so freue, dass du heute bei mir bist und genau zu diesem Thema mit mir sprichst. Anna, bitte nimm uns doch von Beginn weg mit auf die Reise. Was genau ist das chronische Fatigue-Syndrom und was unterscheidet es von normaler, klassischer Erschöpfung?
Also das chronische Fatigue-Syndrom oder CFS ist wirklich geprägt durch eine ganz tiefe Erschöpfung, per Definition, die über 6 Monate besteht. Für mich ist aber das ganz Entscheidende, das hast du am Anfang schon gesagt, dass es eben nicht besser wird durch Pausen. Also eine normale Erschöpfung kennt, denke ich, jeder von uns. Dann nehmen wir uns mal eine Auszeit und danach sind die Speicher voll. Beim Chronik-Fatigue-Syndrom hilft diese Pause nicht. Aber jede kleinste Anstrengung beschädigt das System extrem. Also egal ob mental oder körperlich, bei geringsten Anstrengungen gibt es oft eine Verschlechterung, die über mehrere Tage anhält. Das ist für mich so der Ausdruck des Chronik-Fatigue-Syndroms. Die Auslöser dafür sind verschieden. Und ich denke, so in den Fokus der aktuellen Zeit gerät es jetzt eben durch das Long-Covid. Ich denke, das Chronik-Fatigue-Syndrom gibt es schon sehr, sehr lange einfach unerkannt. Und diese Erkrankung hat es jetzt so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, dass ich dem Thema endlich mal entsprechend gewidmet werden darf.
Endlich, du sagst es. Und die Diagnose von CFS ist eben entsprechend herausfordernd und anspruchsvoll. Was sind denn die größten Hürden dabei und wie gehst du davor?
Ich denke, die großen Hürden oder was ich in meiner Praxis immer wieder höre, ich habe natürlich jetzt ganz viele Menschen, die seit Monaten oder Jahren unterwegs sind und keine Hilfe bekommen. Und ich denke, die erste ganz große Hürde ist das, was ich am Anfang schon angerissen habe, dass wir in einem Gesundheitssystem leben aktuell, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland hat ein Allgemeinmediziner ca. 50 Euro für 3 Monate zur Verfügung. So, das heißt, davon muss der Medizin machen. Man sieht jeden Patienten 5 bis 10 Minuten. Da kann man sich vorstellen, wie wenig jemand berichten kann in diesen 5 bis 10 Minuten und wie angespannt jeder Arzt ist, der dann sitzt, der einfach weiß, in 10 Minuten muss derjenige hier draußen sein. Das heißt, das, was früher so diese ärztliche Kunst ausgemacht hat, zuzuhören, das irgendwer zu sehen, eine Anamnese zu erheben, wirklich zu fragen, ein Timetable zu machen, wann ging was los, was ist passiert in deinem Leben, vielleicht in der Kindheit schon zu beginnen, alle Bereiche anzuschauen, zu gucken, gab es Infektionen. Den anderen auch mal zu fragen, hast du selbst eine Idee, was war der Auslöser? Wonach fing es an? Diese Zeit, die ist einfach überhaupt nicht mehr vorhanden. Ich denke, das ist der allerwesentlichste Punkt, ist dieses Forschen und einen Menschen so sehen, dass man auch schon ein bisschen wahrnimmt, was für Probleme könnten dahinter stecken. Hat die Seele einen großen Teil oder der Körper, das ist völlig verloren gegangen. Und der zweite Punkt ist, dass in der klassischen Schulmedizin Sachen wie zum Beispiel die Untersuchung der Mitochondrien noch überhaupt nicht stattfindet. Und auch das hat 2 Gründe. Erstmal übernehmen Krankenkassen das weitestgehend nicht. Und es ist wirklich auch an den Universitäten noch nichts, was gelehrt wird. Ich bin auch hier in Hamburg immer wieder verblüfft, wie wenig die Mitochondrien als Kraftwerke der Zelle beziehungsweise Ort der Energieproduktion mit einbezogen werden, wie wenig das Nervensystem, das Vegetative mit untersucht wird oder wie wenig Ganzheitlichkeit überhaupt in der Schulmedizin mit eingebracht wird. Kann man provokativ sein, das ist Absicht. Ich denke, dem ist durchaus auch so. Die Hauptfrage ist ja, wie gehen wir damit um? Das heißt, ich habe es bei mir so umgestellt, ich habe jetzt den ganz großen Luxus, dass ich viel Zeit habe, dass jeder Patient eine Stunde für die Anamnese bekommt. Also eine Stunde sitzen wir wirklich zusammen, fangen an, alle Bereiche durchzugehen. Wie ist jemand aufgewachsen? Wie ging es weiter? Welche Vorerkrankungen? Was gibt es familiär an Erkrankungen? Wie geht's den Zähnen? Wie ernährt sich jemand? Wie sind Giftstoffe mal festgestellt worden? Gab es schwere Virusinfektionen? Wann haben welche Impfungen stattgefunden? Dass wir wirklich alles, was ein möglicher Stressor eines Körpers ist, zusammensuchen und dann gehe ich erst in die Diagnostik. Das heißt, dann bekommt jeder Patient eine sogenannte VNS-Analyse, also Messung des vegetativen Nervensystems, wo wir schauen, wie geht es dem Sympathikus als Stressnervensystem und dem Parasympathikus als Entspannungsanteil. Ist jemand dort schon in einer tiefen Erschöpfung? Das ist ganz klar messbar und es hilft den Menschen. So wirklich messbar zeigt hier, ist entweder ein absolut überhöhtes Stresslevel immer noch, dann müssen wir suchen, was stresst den Körper. Das muss nicht immer etwas Psychisches sein. Oder auch mal dazu zählen, dass eine massive Erschöpfung vorhanden. Und genauso gibt es, oder bekommt bei mir zumindest jeder Laborwerte, die eben auch alle Mikronährstoffe beinhalten, wo wir alle Vitamine untersuchen und auch immer einen sogenannten bioenergetischen Index. Das heißt, wir prüfen genau die Funktion der Mitochondrien. Und ich erlebe das immer so, dass Menschen, die 2-3 Jahre von Praxis zu Praxis gegangen sind und denen immer wieder gesagt wurde, sie müssen ein bisschen Sport machen. Was ist die Psyche? Müssen sich mal zusammenreißen oder auch gesagt wurde, ja, das haben sie jetzt halt, das ist nicht heilbar. Die, sie wirklich in Tränen aufbrechen, wenn sie einmal sehen, dieses Energielevel ist auch messbar. Mitochondrien kann man messen. Und alles, was wir messen können, wo wir nachschauen können, wo ist denn der Knackpunkt, können wir eben dann auch behandeln. Und ich glaube, das zu vermitteln, ist so ein ganz entscheidender Punkt. Und auch alle diese Körpersysteme dann im Anschluss zu behandeln. Zu sagen, wir behandeln die Seele, den Körper, gehen auf alle Ebenen. So fängt das für mich immer an. Aber ich glaube, die Zeit ist der wesentlichste Faktor und eben, dass nicht ausgebildet wird, was alles möglich ist an Untersuchungen.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, nimmst du den Patienten, die Patientin von Beginn weg sehr transparent und empathisch mit auf die Reise und schaffst damit sehr, sehr viel Bewusstsein auch für einen selbst.
Absolut. Also jeder Befund wird Schritt für Schritt wirklich durchgesprochen. Ich hoffe auch verständlich erklärt. Das ist eben dieser Luxus mit der Zeit, die ich jetzt habe. Ich habe früher 50 Patienten am Tag gesehen, heute sehe ich vielleicht 8. Also das ist etwas sehr, sehr Schönes. Aber das ist eigentlich gerade beim CFS so wichtig, weil es einfach eine langwierige Erkrankung ist. Und je mehr der Betroffene lernt, wie er sich selbst rausarbeiten kann, je schneller geht es auch. Und auch das Vermitteln, dass es eben doch heilbar ist. Zu vernetzen, Beispiele zu geben. Ich habe so viele Patienten, die 80-90% ihres Energielevels einfach zurückhaben. Es dauert, aber es ist absolut machbar. Und ich glaube, das zu wissen, ist für viele Menschen unheimlich heilsam und auch diese Vorbilder zu haben, Kontakte dann zu knüpfen und es selbst in der Hand zu haben, genau wie ihr ja Menschen ausbildet dazu. Versuche ich das auch immer ganz viel zu erklären und auch in der Sprache so möglichst verständlich zu bleiben.
Ganz, ganz wichtig. Das ist der Game Changer.
Ja.
Anna, du hast den ganzheitlichen Part schon angesprochen. Welche Rolle spielen denn Ernährung im Allgemeinen und Mikronährstoffe im Speziellen bei CFS und in deiner Praxis?
Erfahrungsgemäß eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Für mich ist es auch immer sehr wichtig, so den seelischen Zustand mitzunehmen. Sind Mikronährstoffe ja einfach unser Baustoff? Und NCFS entsteht meistens durch zum Beispiel Entzündung, durch Virusinfekte, durch Schwermetallbelastung, einfach durch eine sehr hohe Belastung des Körpers. Und jeder Körper reagiert darauf mit einem ganz hohen Verbrauch von Mikronährstoffen. Das heißt, für mich ist das einer der ersten Schritte. Also die Ernährung schauen wir auch immer an. Da gibt es, finde ich, so einfache Tipps am Anfang, dass man schon mal sagen kann, wenn so viel Energie fehlt, vielleicht sich die Nahrung am Tag in viele kleine Portionen aufzuteilen mit einer hohen Nährstoffdichte und sich es an sich vorstellt, so wie eine Batterie, die man immer zwischendurch mal wieder, vielleicht wie ein Akku, der nicht mehr gut lädt, den man deswegen häufiger an die Steckdose hängt, ne, dass immer was ankommt. Da ist es dann natürlich schön, wenn man darauf achtet, viel Grünes, Frisches, viel Antioxidantien. Ich nehme meinen Patienten meist für eine ganze Weile Gluten und Kuhmilch weg, beziehungsweise ersetze es durch die Milch aus kleinen Eutern, Ziege und Schaf zum Beispiel, und arbeite sehr viel auch am Darm, weil erfahrungsgemäß bei einer chronischen Erschöpfung sehr häufig eben ein sogenanntes Leaky Gut besteht, also ein Darm, der nicht mehr aufnahmefähig ist. Und wir stellen uns den Körper immer so ein bisschen vor in diesem Handy-Modell, wo der Darm erstmal das Ladekabel ist, die Mitochondrien, der Akku und überall in die Seele das zentrale Nervensystem als Software. Das heißt, ich fange immer am Darm an. Und wenn ich den Darm stabil habe, arbeite ich sehr, sehr viel mit Mikronährstoffen. Und was ich da verwende, ist bei mir sehr verschieden. Also hier oben in Hamburg oder ich denke, es ist in Deutschland relativ gleich. Was ich an sich bei jedem Patienten sehe, sind starke Magnesiummängel, Omega-3-Fettmängel, Vitamin-D-Mangel hat bei mir quasi jeder Patient substituiert. Und trotzdem bin ich hier ganz im Norden, ist auch Selen und Jod meistens leer. Und dann meine CFS natürlich alles, was so Richtung Nervensystem geht. Hohenzyn Q10 gebe ich viel, B-Vitamine. Und dann eben nach Mängeln im Vollblut. Wir haben jetzt so viele Substanzen auf dem Markt zurzeit, dass ich den Überblick, finde ich, für Patienten gar nicht mehr so einfach. Also ich habe viele, die auch kommen, 30, 40 Präparate schon haben. Also in dieser Hilflosigkeit, ne? Weil die Menschen sind ja klug, die recherchieren und dann kommt auch das Problem, was mache ich denn mit so einem Berg an Substanzen? Da gehe ich einmal über diesen Mitochondrien-Index, der mir nochmal zeigt, was ist im Vordergrund, muss ich stark entgiften, dann arbeite ich eben viel mit Bindemitteln, mit Chlorella, mit Zeolit, Trinkmoor, ähnlichem. Oder muss ich eine Membran reparieren, was ich zum Beispiel auch mit Infusionen, mit Kurkumin oder Resveratrol mache. Kann ein Mensch überhaupt schon aufnehmen über den Darm oder muss ich vielleicht auch am Anfang erstmal Infusionen nehmen? Und oft teste ich es tatsächlich kinesiologisch, was jemand bekommt. Aber ich denke, so die Klassiker, die auch in allen Nix-Mitochondrien-Präparaten drin sind, ist eben alles, was das Nervensystem braucht. Und wenn man dann sagt, ich möchte es noch genauer wissen, was ich brauche, dann kann man natürlich durch Epigenetik-Tests augenblicklich schauen. Muss ich Entgiftung anregen? An welchen Punkten des Körpersystems arbeite ich? Aber ich denke so, für alle Menschen, die gar nicht substituieren, oder ich habe immer in der Pandemie gedacht, wenn schon mal alle anfangen würden, eine vernünftige Dosis Vitamin D zu nehmen, Omega-3-Fette zu nehmen, vielleicht nochmal auf Selen zu schauen, einfach Magnesium zu nehmen und B-Vitamine. Also wir denken so kompliziert und es gibt so viel auf dem Markt. Aber würden wir die einfachen Sachen täglich schon nehmen, würde viel reichen. Und meine Erfahrung ist so, wenn ein Patient über 10 Präparate bekommt, sinkt die Compliance unheimlich. Die Präparate werden nicht verstanden. Niemand möchte am Tag 30 Präparate zu verschiedensten Zeitpunkten und dann noch für den Darm und die Ernährung und jemand, der sowieso schon erschöpft ist, sich nicht konzentrieren kann. Das funktioniert nicht. Deswegen ist es bei mir tatsächlich sehr, sehr, sehr individuell. Aber so, das sind die, und das Coenzym Q10 ist bei allen gerade so ab Mitte 30 auch sehr stark reduziert. Das sind so die Sachen, mit denen ich starte.
Das heißt, die antiinflammatorische Ernährung, wenn ich dich richtig verstanden habe, in Kombination mit gezielten Nährstoffen, oftmals die Basics zum Start und sofern der Darm überhaupt aufnahmebereit ist, und dann arbeitest du dich mit dem Patienten, mit der Patientin nach vorne sehr individuell und konsequent.
Genau, der Darm ist auch ein Punkt. Wenn wir die Umriss haben, den wirklich mal angeschaut haben. Und auch da ist es ja immer noch so, dass viele Patienten das auch deutlich spüren, dass sie dort Probleme haben, dann eine Darmspiegelung bekommen. Also selbst diese einfachen Mikrobiomuntersuchungen sind ja in der breiten Masse eben noch nicht vorhanden. Oder nur die Schleimhaut mal anzuschauen. Sind die Zellen wirklich eng verbunden? Ist Entzündung da? Und wenn wir den Darm im Griff haben, eine gute Ernährung, bestimmte Mikronährstoffe, dann finde ich in diesen Zeiten auch die Bindemittel extrem wichtig, weil wir so vielen Umweltbelastungen ausgesetzt sind. Also die Genehmigung jetzt für die Glyphosate ist verlängert. Wir haben so viel Spritzgifte an den Lebensmitteln. Ja. Aber mein Darm ist jetzt zum Glück verboten. Ich habe viele, viele Patienten, die kommen, die noch bis zu 10 Zähne haben, die am Mairam gefüllt sind. Da ist jede Menge Quecksilber einfach im System vorhanden. Und es kommt von so vielen Seiten. Und das ist, ich sehe, dass sehr viele Patienten haben Mikronährstoffe, sehr weniger haben Bindemittel, die ihnen helfen, ein bisschen diese Giftstofflast loszuwerden. Und was ich auch beim CFS sehe, ist wirklich eine schlechte Entgiftungsleistung. Also dass man da mit Epigenetik-Tests nochmal deutlich optimieren kann. Und durch Präparate wie zum Beispiel Sarnie oder Glutathiongabe richtig was erreichen kann. Alpha-Liconsäure. Aber es gibt so viel zurzeit, oder?
Absolut.
So viel NADH, es gibt wirklich jede Menge. Ja. Und eine individualisierte, durchdachte Therapie und die Vermittlung von Wissen, das was eben auch macht. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Und viele Patienten spüren sehr schnell, was tut mir eigentlich gut, und brauchen dann noch ein bisschen Hilfe zu sortieren.
Ja. Und es gibt so viele unterschiedliche Qualitäten und so viel auch Halbwissen am Markt. Auch wenn ich mir Social Media ansehe, also auch hier die Orientierung für die Menschen. Was bedeutet denn Qualität? Was bedeutet Zusatzstofffreiheit, Reinsubstanzenprinzip? Wie wichtig ist die Herkunft der Produkte? Also auch hier gibt's Verantwortung zu übernehmen.
Absolut. Und sich da auch, also ich glaube, Menschen spüren da vieles. Und das sind wirklich, genau wie du sagst, es ist ein Riesenunterschied, ob ich mir jetzt in der Drogerie für 3 Euro ein Präparat kaufe, dessen Füllstoffe möglicherweise giftiger sind als alles andere. Oder ob ich ein hochwertiges, sauberes Produkt und dann lieber weniger Produkte benutze, mit dem ich mich beschäftige. Und da auch ein bisschen beobachte, was für ein Wertsystem, was für eine Ethik hat denn eine Firma? Was für Werte steht diese Firma? Kann eine Firma, gibt es jetzt ja auch gerade Beispiele von Nahrungsergänzungsmitteln, die von zum Beispiel von Firmen wie von Bayer zum Beispiel aufgekauft wurden. Kann ein Unternehmen, was wirklich große Teile der Umwelt verwüstet, wirklich vernünftige Nahrungsergänzung herstellen? Also, dass man da aufpasst. Und
ja. Finde ich ganz wichtig, dass du das ansprichst. Ja. Welche Menschen stecken denn wirklich dahinter und ist die Firma auch greifbar oder sind das klassische Marketingaussagen?
Ja, und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch noch viel, viel wichtiger. Es ist sehr einfach, eine Firma gut zu bewerben, aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann bekommt man ein Gespür, und es ist genauso, wie es in diesen Zeiten, wenn wir jetzt Bio Obst kaufen, das hat die Qualität, die früher normale Äpfel hatten oder normales Obst hatte. Einfach eine bestimmte Wertigkeit in allem, was das eigene Leben, ob es die Nahrungsergänzung ist, die Nahrungsmittel, das ist ja auch der Umgang mit Menschen. Das ist alles etwas, was unsere Energie zurückholt. Und es ist sicherlich nicht möglich, dass man ein A-Z-Präparat aus der Drogerie kauft und sich dann fragen, was tut es denn, warum tut es nichts für mich?
Ja, der systemische Zugang.
Ja.
Anna, gibt es spezielle Anwendungen, die du in der CFS-Therapie gerne nutzt?
Mhm. Ich denke, was so mein wichtigster Punkt ist, es ist keine Anwendung, ist, dass ich sehr viel auch so ein bisschen energetisch, aber auf Seelenebene schaue, weil ich immer denke, jeder Mensch, der krank ist, braucht auch diesen Antrieb, sich ein schönes Leben zu erschaffen, um wieder Energie zu bekommen. Das heißt, bei mir schaue ich viel, wie ist das Leben bis jetzt gelaufen, versuche so aus Systemen zu nehmen, was stört und Perspektiven zu schaffen. Und vom Ablauf ist es aber so, dass wenn ich einen Darm aufgebaut habe, jemanden mit Mikronährstoffen versorgt habe und in den Blutwerten sehe, die Mitochondrien sind sehr, sehr, sehr stark eingeschränkt, dann gebe ich Patienten häufig noch ab und die bekommen Ozontherapie. Mhm. Oder was auch gut geht, ist, die arbeiten im Laser. Das mache ich bei ihr aber beides nicht. Ich habe eine der kleinen Praxis und was ich mache, wenn, also entweder sehr vorsichtig am Anfang oder so nach den ersten 2-3 Terminen, ist eben auch das Höhentraining, das IAT.
Mhm.
Und da sehe ich dann wirklich auch eine gute Verbesserung. Es ist im Moment viel in der Diskussion, gerade in den Selbsthilfegruppen. Auch da, es funktioniert sicherlich nicht, irgendwo IAT-Sitzungen zu buchen, den Rest nicht anzuschauen und dann völlig überanstrengend mit einem falsch eingestellten Gerät enttäuscht und noch müder nach Hause zu gehen. Aber in meiner Praxis ist es so, ich habe sehr viele Patienten, denen gesagt wird, auch in spezialisierten Reha-Kliniken, du musst jetzt Pacing machen und du musst jetzt mal anfangen, ein bisschen zu trainieren. Und das ist für mich wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe jetzt gerade eine 16-Jährige gehabt, der wurde gesagt, ja, mach's jetzt einfach 2-3 Mal die Woche, mal so eine halbe Stunde Crosstrainer. Das ist ein, bei einer chronischen Erschöpfung, das ist eine Mitochondrienerkrankung. Diese Menschen haben einen leeren Akku, der wird nicht voller durch Sport. Die ist 2 Tage später in der Notaufnahme gelandet. Die hat ab dem Moment nur noch Luftnot gehabt. Und der Körper, in dem die Zellatmung schon nicht funktioniert hat, hat auch die Äußere danach eingestellt. Und das höre ich eben so oft. Und da ist wirklich für mich das IAT-Training, ich glaube, ihr habt das jetzt auch zunehmend auf dem Plazas, oder?
Genau, ist die Mitovit-Geräte.
Genau, das ist super, super gut. Und da eben vorsichtige Einstellungen nehmen. Also ich messe parallel das vegetative Nervensystem und schaue, wenn jemand da absagt, dass es direkt noch milder eingestellt wird. Und durch diese Hypoxie werden so viele Prozesse angestoßen, die für die Neubildung von Mitochondrien sorgen, dass das ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel ist. Und danach kann langsam auch über Sport und so weiter mehr an Energie aufgebaut werden. Und so die dritte Säule, die ich in meiner Praxis immer mache, ist, dass ich auch mit fast jedem Patienten über die körperliche Ebene arbeite. Also arbeitet viel auch über die sogenannte AHNF. Dann Robert vor eine Technik, wodurch die Behandlung über die Faszie der Mensch wieder in eine bestimmte Atemregulation in seine Mitte und in eine gute Entgiftung geführt wird. Also das ist so die dritte Säule, dass man immer alles mitnimmt. Aber ich denke, so im Moment mit dem IAHT können wir sehr, sehr schön Rotlicht nutzen, viele meiner Patienten. Genauso in das Laserlicht, das kann man auch intravenös legen, ist noch ein Verstärker. Also da gibt es ja vieles, da muss man auch einfach ein bisschen ausprobieren. Was ist so mein Tool?
Mhm. Auch im Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten, oder?
Absolut. In der Erkrankung geht es sehr darum, die Schönheit des Lebens auch zu finden. Und das geschieht eben durch viele kleine, schöne Dinge jeden Tag. Also ich habe eine Therapeutin in meinem Netzwerk, die sehr viel mit CFS-Patienten macht. Die macht vorher eine halbe Stunde Gespräch, um zu schauen, ist jemand so positiv, dass sie mit dem weitergehen kann. Weil sie sagt, die Positiven kriege ich alle wieder heile. Und wenn die so aufgeben, da wird es ihnen ganz schwierig. Darum glaube ich, ist diese tägliche Struktur, sich da wirklich eine Wertschätzung für den eigenen Körper, eine Wertschätzung für sich selbst Und das gehört auch, mit wem umgebe ich mich? Was esse ich? Was nehme ich zu mir? Wer sind die Menschen um mich rum? Wer gibt mir Energie? Wer zieht sie mir? Ist meine Arbeit? Erfüllt die mich oder nicht? Dass man alles anschaut und eventuell auch, was ich ganz wichtig finde, für jeden ist ein anderer Therapeut der richtige. Nicht aufzugeben. Also wenn jetzt auch ein paar Jahre gedauert, aber dass man weitergeht und sich klar macht, es gibt immer einen Weg zur Heilung. Also der schlimmste Satz ist für mich, das ist nicht heilbar. Das steht, ne, weil wenn CFS googelt, steht da nicht heilbar. Das finde ich unglaublich.
Und auch, dass man nicht mit allen anderen in einen Topf geworfen wird, sondern als Individuum wahrgenommen wird.
Absolut. Und im Netzwerk zusammenarbeitet. Ich muss nicht für jeden die richtige Therapeutin sein. Ich kann nicht arbeiten, ohne dass ich einen Top-Zahnarzt habe. Ohne dass ich Menschen um mich rum habe, die super Osteopathen, Physiotherapeuten, Faszientherapeuten sind oder Menschen, die super heilsam für die Seele sind. Es ist nicht möglich. Das kann keiner von uns leisten. Und ich sehe es immer so ein bisschen ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Irgendein Schlüssel passt dann meistens. Und er schafft wieder diese Freude. Und dann geht Heilung doch viel schneller, als wir häufig denken.
Anna, viele Menschen mit CFS erleben, wie wir beide wissen, auch viel Unverständnis im privaten oder auch im beruflichen Umfeld. Wie kann man damit als Betroffener umgehen und was hilft dir in deiner Kommunikation mit den Betroffenen?
Also selbst als CFS-Patient oder als Angehöriger?
Sowohl als auch. Vielleicht lass uns beide Seiten beleuchten.
Also ich glaube, als Betroffener selbst ist so der erste ganz wichtige Schritt, Akzeptanz. Man erstmal den Zustand überhaupt akzeptiert und nicht noch, das erlebe ich immer in der Praxis, ich habe auch viel Leistungssportler, die jetzt sehr erschöpft sind und mit so einer Gewalt versuchen, sich daraus zu kämpfen oder denken, es gibt den einen Schalter, der alles verändert. Ich lege diesen Schalter um, den gibt es nicht. Sich das bewusst zu machen, erstmal in die Akzeptanz zu gehen, sich dann klar zu machen, Heilung verläuft immer in Wellen. Die Welle geht immer hoch und einen kleinen Schritt wieder runter. Insgesamt aber hoch und in den Tälern sich bewusst zu machen und nicht den Mut zu verlieren. Und wirklich daran zu glauben, also diese Heilung dauert meistens ein halbes Jahr bis zu einem Jahr. Das ist kein schneller Prozess. Es gibt natürlich auch Menschen, bei denen sind nach 2-3 Monaten wieder da. Aber so in der Regel dauert es, und sich diese Zeit auch zuzugestehen. Ich glaube, das ist für Betroffene. Also ich als Schulmedizinerin habe immer damals, ich bin von einem zum anderen und habe gedacht, so, ich brauche diesen Schalter und habe dann Antibiotika genommen, dann was gegen Viren genommen, dann eine Operation gekriegt und die nächste. Und immer, wenn ich eine Baustelle beseitigt hatte, ging es woanders los, weil ich mein Leben nicht verändert habe oder die Grundsituation nicht verändert habe, nie geschaut habe, habe mein Körper Wassergraub. Und ich glaube, wenn man sich dem ein bisschen hingibt und es akzeptiert, dass eine chronische Erkrankung auch oft heißt, dass das Leben sehr verändert wird, dann ist das schon gut. Und dafür braucht man jemanden, der einen begleitet und in diesen Momenten, wenn die Welle nach unten geht, der dann da ist. Und für Angehörige, ich habe sehr viele Patienten, wo dann der Partner auch eine chronische Erschöpfung hat nach einer Weile. Also da ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch als Familie oder Partner auch für sich selbst zu sorgen. Trotzdem, das ist das eine. Und dann im Umgang mit dem Betroffenen kein Mitleid, sondern Mitgefühl.
Ganz großer Unterschied.
Ja, ich glaube, niemand, der chronisch krank war, also ich wollte nie Mitleid, aber Mitgefühl ist was Schönes. Sich bewusst machen beim CFS, die Energie kommt häufig auch im Kopf nicht an. Das heißt, es gibt Phasen massiver Unkonzentriertheit. Ich habe in der Praxis manchmal Patienten, die eine Stuhlprobe abgeben sollen und mir 5-mal schreiben, die ist einmal dann in die Toilette gefolgt, dann haben sie den ersten Zettel verloren, den zweiten, den dritten, den vierten. Dass man da großzügig bleibt und sich denkt, das wird wieder besser, aber in diesem Moment ist da im Kopf einfach wenig an Energie da. Und da großzügig hingeht. Und vielleicht ein bisschen für den Partner mit positiv zu bleiben. So. Und du hast ganz oft immer meinen Partner gefragt, werde ich irgendwann wieder gesund? Und wenn dann der andere sagt, na klar, ist es in schweren Momenten. Es gibt nicht alles, wo man das so einfach sagen kann, aber positiv zu unterstützen und dabei aber sehr gut auf sich selbst aufzupassen, weil wenn der Partner noch mit leer läuft und gerade in Familie, wo auch noch Kinder da sind, dann ist ein bisschen fill your cup first und sei gerne für den anderen da.
Mhm. Gibt es da konkrete Strategien, die du den Angehörigen auch speziell mitgibst, um persönlich resilient zu bleiben? Handlungsoptionen?
Das ist für jeden sehr verschieden. Also oft hilft es auch mal erstmal Unterstützung holen, gerade in Familien. Oft hilft es auch, wenn der Partner mal eine Zeit lang aus der Situation rausgeht, vielleicht auch für sich was tut. Es ist meistens so, dass erst der schwer betroffene Partner bei mir ist und dann der andere sich aber auch mitbehandeln lässt, auch schaut, bin ich gut versorgt, auch Sachen beginnen zu ändern, aber manchmal auch einfach wirklich alleine wegfährt und seine Speichermann dir auffüllt, weil es ist auch für den Partner wahnsinnig schwierig, weil jeder Partner, glaube ich, möchte, dass es dem anderen besser geht. Oder in jeder Familie ist egal, wenn wir Menschen lieben möchten, dass es den Menschen gut geht und leiden dann eben mit. Und sich aus der Situation mal zeitweise rauszunehmen, ist, denke ich, völlig in Ordnung und wichtig. Also einfach sich Strategien anzuschaffen, seinen eigenen Ressourcenrucksack zu packen. Das tut mir gut, was macht mich glücklich, das ist gar nicht ganz wichtig.
Und großzügig auch mit sich selbst und der Situation zu bleiben.
Absolut.
Anna, du hast vorhin auch kurz Long-Covid angeteasert. Kannst du darauf noch ein bisschen näher drauf eingehen, bitte?
Also es wird ja immer, ich bin keine Leitlinienmedizinerin. Ich kenne die Leitlinien und weiß, dass man nacharbeiten soll, aber wer sehr viel mit Menschen arbeitet, brauchen ja als Leitlinien, der braucht wirklich Mut und auch den Mut, neue Dinge zu versuchen. Und eben CFS und Long-Covid wird so sehr unterschieden. Jemand, der erschöpft ist nach Corona, hat sofort Long-Covid, während bei einem Chronic-Fatigue-Syndrom 6 Monate gewartet werden muss, bis man so eine Diagnose setzt. Finde ich, ich unterscheide es tatsächlich nicht. Man kann natürlich sagen, bei Long-Covid ist häufig noch das Geruchsvermögen, Geschmacksvermögen eingeschränkt. Es gibt feine Unterschiede. Für mich sind es beides Mitochondriopathien. Das sind beides Dinge, die die Mitochondrien massiv beschädigt haben. Und für mich ist es immer gleich, ich möchte die Wurzel des Schadens finden und daran arbeiten. Und diese Übertitel sind für mich egal. Es ist aber eine der wenigen guten Sachen gleich von Corona, dass es ein bisschen in den Vordergrund gerückt hat, dass Virusinfektionen eben zu diesen ganz massiven Erschöpfungszuständen führen können. Und dass vielleicht Menschen, die lange abgestempelt wurden als psychisch angeschlagen, es ist ja immer noch so, dass es eine ganz wichtige Unterscheidung ist. Ein Mensch depressiv und hat keinen Antrieb, weil es der Seele nicht gut geht. Oder ist ein Mensch erschöpft und ist traurig, weil er vor Erschöpfung gar nichts mehr machen kann, weil es ein ganz unterschiedlicher Behandlungsweg ist. Das heißt, wenn ich einem Menschen, der ein CFS hat, eine Depression aufstempel und das mit einem Antidepressivum behandle, was eventuell auch noch die Mitochondrien beschädigt, verschlechtert den Zustand. Wenn es einem Menschen, der in einer schweren Depression ist, möglicherweise aber einen Weg raus zeigt. Das sind ganz, ganz wichtige Unterschiede. Und für mich ist Long-Covid ein Auslöser eines CFS.
Anna, gab es einen Moment oder auch eine Begegnung, die deine Sicht auf CFS besonders geprägt hat? Oder vielleicht mehrere, die du mit uns teilen möchtest?
Ganz, ganz viele. Also was mich so an dieser ganzheitlichen Arbeit beeindruckt, ist, diesen Weg zu sehen, wie wirklich Menschen tiefgreifend gesunden, was ich in der Schulmedizin 18 Jahre lang vernetzt habe. Und ich habe jetzt wirklich viele, viele gesehen, die in ein völlig anderes Leben gestartet sind, nachdem sie die Erschöpfung überwunden haben. Ich will mal eine Geschichte erzählen. Also eine meiner ersten wirklich sehr schwer betroffenen Patientinnen da hatte ich gerade, ich glaube, die erste Woche meine, nicht meine jetzige Praxis, ich hatte davor einen Tag die Woche schon ganzheitlich und die anderen Tage noch schulmedizinisch gearbeitet. Und das war wirklich so eine der ersten, die kam. Und die kam damals rein und konnte kaum vom Stuhl wieder aufstehen. Und wir haben dann erstmal ein bisschen gesprochen und so eine Nervensystemmessung gemacht. Und in dieser VNS-Analyse, in dieser Messung des vegetativen Nervensystems, müssen die Patienten an einem Punkt immer selbst mitatmen, um zu sehen, ob sie noch regulieren können. Und die war so eingeschränkt, dass sie diese Atmung überhaupt nicht mehr geschafft hat. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Und ich kam ja aus dieser reinen schulmedizinischen Welt und haben erstmal Blutwerte angeschaut und eine immense Quecksilberbelastung gesehen. Haben ihre Zähne angeschaut und sie hatte damals 14 Amalgamfüllungen. Hatte eine tonische Erschöpfung seit, wie gesagt, so 2,5 Jahren. Und hat ein Jahr vorher dann aber Fieberschübe, Gelenkschmerzen entwickelt, hat dann schulmedizinisch die Diagnose Sarkoidose bekommen und ganz schwere Immunsuppressiva und Cortison noch dazu bekommen. Das heißt, eine Situation, wo wir nicht nur, also in diesen Amalgamfüllungen war nicht nur Quecksilber, wir haben im Blut noch Thallium, noch alle möglichen anderen Substanzen gefunden. Und auf diese ganzen Substanzen dann diese schweren Immunsuppressiva. Und bei der Patientin, wir haben das dann so ein bisschen besprochen, da kein Immunsuppressivum mir geholfen hat, ob wir nicht einfach das ganze Amalgam mal entfernen, die Immunsuppressiva absetzen und uns dann auf den Weg machen. Wir haben die gleich am Anfang alle abgesetzt und es hat sich gar nichts verändert. Also es ging überhaupt nicht schlechter. Die Schmerzen, die sie hatte, wurden nicht schlimmer ohne diese schweren Immunsuppressiva. Und dann war das Amalgam raus, wir haben entgiftend gearbeitet und nach so einem viertelhalben Jahr deutlich, deutlich besser und habe uns dann die seelischen Themen angeschaut und sie hatte, also Familie war schwierig, ihr erster Partner war verstorben an einem schweren Autounfall, im gleichen Moment ist ihr Pferd verstorben, dann eine massive berufliche Verantwortung lebenslang und diese Frau hat dann entschieden, sich mit dem Thema Stress auseinanderzusetzen, ist Stresscoach geworden. Und so nach einem Dreivierteljahr, ja, also heute ist sie, glaube ich, seit einem Jahr etwa fast beschwerdefrei. Also es hat, das ist, was ich solche Dinge braucht, ein bisschen, aber sie hat so ein Dreivierteljahr gebraucht, um voll in ihrer Kraft zu sein. Sie hat ihren Wohnort gewechselt, sie hat ihren Beruf gewechselt. Und lebt heute ohne irgendein Medikament, meines Erachtens nach, ein ganz tolles, erfülltes Leben, begleitet selbst andere Menschen. Und ich fand es damals ganz toll, dass die Rheumatologin dann angefangen hat, sich aufzuschreiben, was sie gemacht hat. Ja, das war, ist häufig, glaube ich, wie so eine chronische Erschöpfung zustande kommt. Eine Seele, die schwer angeschlagen ist, eine hohe Vergiftung im Blut durch Schwermetalle. Dann die ganzen Traumata, der ganze Stress drumherum. Medikamente, die noch drauf wirken. Sie hatte, glaube ich, an Mikronährstoffen war alles leer, jetzt, als wir das erste Mal untersucht haben. Und was sie hatte, war diese positive Bereitschaft, selber die volle Verantwortung für sich zu übernehmen. Das hat mich super beeindruckt, so zu sehen. Also ich glaube, dass sie heute viel mehr Kraft hat, als sie je hatte, wie sich jemand entwickeln kann. Und das sehe ich jetzt sehr oft. Aber aus dieser schulmedizinischen Welt kommt, hat mich das ganz so beeindruckt, dass ich diese ganzen schweren Medikamente einfach so absetze und irgendwie innerhalb von 3 Monaten nichts außer Besserung sehe. Leberwerte, die sich jetzt, die hingen dann noch nach, die fangen jetzt an, sich zu normalisieren. Aber einfach ein System, was Stück für Stück aufatmet.
Was für eine kraftvolle Transformation. Voll ins authentische Ich.
Ja, darum sage ich auch so dieses, was möchte ich in diesem Leben leben? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wofür will ich meine Energie zurück?
Anna, begegnen dir in deiner Praxis auch schon Kinder und Jugendliche mit CFS-Symptomen?
Also ich nehme keine Kinder. Ich arbeite erst ab 14, 15 Jahren. Ich habe noch meinen 16-Jährigen und eine ist in die Praxis gekrabbelt auf allen Vieren. Also das ist vielleicht das, was wirklich neu ist, dass so junge Menschen zurzeit schwer betroffen sind. Und ich glaube, da könnten wir mit Mikronährstoffen, aber auch eben mit dem Blick hin auf Umweltgifte und auch vielleicht ein bisschen mehr uns Genetik anzugucken und nach der Genetik die Mikronährstoffe zu geben, ganz, ganz viel verändern. Also das ist, erschüttert mich unheimlich zurzeit, wie jung die Patienten sind. Und die sind ja noch, also ich habe Anfragen von 7-8-Jährigen. Ja, das
krass. Kannst du festmachen, woran das liegt?
Also ich glaube wirklich, was ich gerade gesagt habe, dass in diesen Zeiten Menschen, die eine sehr schlechte körperliche Entgiftungsleistung haben, das können die genetisch messen. Wie funktionieren die Entgiftungsphasen? Wie funktionieren unsere Enzyme? Und wenn die sehr schlecht funktionieren, können wir die unterstützen. Die sind schlecht dran. Und das ist, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Das sind eben Spritzgifte, meines Erachtens nach sind es Umweltbelastung. Zu einem ganz hohen Prozentsatz, dann alles, was unser System unter Stress setzt, summiert sich. Ne? Alles, was wir so, Medikamente, alles, was wir in uns reingeben, was es früher nicht gab, ist für Menschen, die schlecht entgiften können, dann super GAU. Und wenn es dazu noch der Seele schlecht geht, ich würde zum Beispiel wirklich allen empfehlen, schaut mal, dass ihr einen Wasserfilter einbaut zu Hause. Guckt euch mal an, auf was das Trinkwasser eigentlich geprüft ist. Würde jedem empfehlen, meinen WLAN nachts abzustellen und das Handy aus dem Schlafzimmer zu nehmen, gerade bei Kindern. Wie gesagt, Bio zu kaufen oder ein bisschen Huminsäuren dazu zu nehmen oder Glycin, dass die Spritzgifte nicht so ankommen. Also aufmerksam zu sein. Es kann sein, dass beide Partner genau das Gleiche machen, genau das Gleiche essen, aber der, der eben schlecht entgiften kann, wird trotzdem krank.
Anna, die Zeit ist verflogen und du bist auch schon mitten in der Beantwortung meiner Abschlussfrage. Ich wollte dich gerade nach deinen Top-Tipps befragen und den Messages, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in jedem Fall heute noch mitgeben möchtest.
Also mein Haupttipp ist natürlich, ich bin eben die, die denkt, dass wir Menschen energetische Wesen sind, die aus einem Energiesystem bestehen. Deswegen immer schauen, was die Seele möchte, wie es der Seele geht, sich einen Weg suchen für ein schönes Leben voller Fülle, Stress minimieren. Das ist so, glaube ich, für mich das Wichtigste und sich da auch gute Hilfe suchen, wie die auch immer aussieht. Dann, was wir eben besprochen haben, Umweltgifte mindern, Wasserfilter kaufen, Bio kaufen, WLAN aus ISMO minimieren. Und als wichtigstes ist es insgesamt einen Therapeuten, der dich begleitet, den du absolut vertraust. Es muss kein Arzt sein. Es gibt so, so viele tolle Therapeuten. Und meiner Meinung nach braucht jeder einen biologischen Zahnmediziner mit im Boot. Einmal dort vorstellen, oft sind es dann doch, also so viel Amalgam, wie ich im letzten Jahr gesehen habe und so viel tote Zähne, hinter denen wirklich schreckliche Dinge saßen. Das wären so die ersten Tipps. Und natürlich auf eine Grundversorgung mit den richtigen Mikronährstoffen. Das ist für mich selbstverständlich. Ne? Also ohne Mikronährstoffe einzunehmen, wird es gerade bei chronischer Krankheit, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und in der Mitte.
Und noch eine persönliche, positive Frage zum Abschluss. Anna, welche Fragen stellst du dir, welche Reflexionsfragen, um sicherzustellen, dass es deiner Seele gut geht? Und welche Fragen empfiehlst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Das verändert sich tatsächlich ständig. Also ich habe neulich einen Kollegen, oder ein Kollege hat mich sehr beeindruckt. Es gibt dieses Rad des Lebens, in dem alle Lebensbereiche eingezeichnet sind. Das geht er mit jedem Patienten durch. Und das schaue ich mir auch für mich immer wieder an. Da sind dann wirklich Bereiche wie Familie, Finanzen, Spiritualität. Und man sieht an diesem Rad des Lebens, jeder Bereich bedingt immer den anderen. Und da, wo Lücken sind, also da, wo ich merke, dass ich wenig Prozent plötzlich habe, da versuche ich immer den Fokus hinzulegen. Aber insgesamt ist für mich auch immer eine ganz wichtige Frage, wofür bin ich hier? Was möchte ich in die Welt bringen? Was brauche ich selbst? Es war jeden Jahr ganz verschieden. Ich habe ja vorhin schon kurz gesprochen, wenn es nur nach mir ginge, würde ich sofort in die Berge ziehen und mich dorthin zurückziehen. um meine Energie aufzufüllen. Aber da darf halt jeder hinschauen, was für ihn das Richtige ist.
Genau. Ein sehr schönes Abschlussstatement. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Anna, für deine super einfühlsamen, empathischen und auch sehr praxisnahen Einblicke in das Leben mit CFS und deine therapeutischen, sehr ganzheitlichen Ansätze.
Ich danke dir auch sehr, liebe Julia. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Das möchte ich direkt zurückgeben. Ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Episode. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, danke, dass ihr heute dabei wart. Wenn ihr mehr über das Chronik-Fatigue-Syndrom erfahren oder auch anderen helfen wollt, Verständnis zu entwickeln, teilt diese Folge sehr gern. Und folgt gerne auch Dr. Anna Fischer auf Instagram. Bis zur nächsten Episode von The Wellbeing Code. Bleibt gesund, voll Energie und offen für Neues.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.